Wird dein Leben endlich verfilmt, ja?
Das lassen wir jetzt hier einfach mal. Das ist also.
Ein Buchstabe ist falsch.
Mumie. Gut.
Also, es gibt.
Ja. Mumie.
Heidi ho, Heidi ho. Wir sind Berg, Steven, Sandro und Mo. Ja, ihr habt es schon gemerkt, jemand anderes singt heute für euch, der liebe Sandro aus Steven Spielberg, denn der Berg ist krank. Und es muss auch alles ganz schnell gehen, denn wir reden heute in unserem exklusiven jährlichen Speedberg über die Most Wanted des aktuellen Jahres 2026. Und wie immer freuen sich alle darauf. Deswegen mache ich heute mal so ein bisschen den Gesprächsführer, damit der Berg seine gekränkte, sensible Stimme schonen kann. Kannst du uns trotzdem ganz kurz sexy begrüßen, lieber Berg?
Ja, klar kann ich das, Leckerchen. Das ist doch gar kein Problem.
Wenn du krank bist, dann ist es noch ein größerer Hosenöffner als sonst.
Ja, auf jeden Fall.
Definitiv. Mo, hallo?
Hier, hallo. Tachchen.
Schön, dass du da bist.
Und ich sehe gerade, dass ich was auf meiner Liste habe, das ich letztes Jahr schon hatte. So eine Unverfrorenheit.
Das ist geil, ne? Und natürlich auch Steven, weil wir sind jetzt mal ganz ehrlich, ohne Steven würden wir diese Folge ja heute nicht machen.
Ja, ich bin der einzige Grund dafür. Ich liebe die Most Wanted. Das ist meine Lieblingskategorie. Das ganze Jahr freue ich mich auf nichts anderes.
Weißt du, was du bist? Ja. Lügen tust du.
Und ich frage mich ja auch immer noch, warum das so ist. Weil für mich ist es irgendwie so mit das Schönste, wenn wir so mit unseren Rückblicken durch sind, einfach vorauszugucken. Aber ich bin ja auch ein Optimist im Gegensatz zu euch Nappeln und freue mich einfach auf das Jahr. Weil das kann man aber definitiv sagen. 2026 ist schon auf jeden Fall viel los. Ja, ob das alles gut wird, das wissen wir alles noch nicht, aber. Es ist ein Potpourri aus krassen Blockbustern, fetten Indie-Sachen, viele Regisseure sind wieder am Start und so weiter. Aber das werden wir ja gleich mal verhandeln. Wie gesagt, Speedberg, deswegen muss ich ein bisschen auf die Tube drücken. Ich werde aber trotzdem kurz mal mit euch abrechnen und auf die Most Wanted-Liste von genau einem Jahr zurückblicken, was wir da alles so gepickt haben und einfach mal kurz durchgehen. Wie waren die Erwartungen damals und wie hat sich's am Ende ausgezahlt? Und da fange ich an mit dem lieben Berg. Du hattest auf Platz 5 American Primeval.
Ja, und hatte ich, glaube ich, auch, ich glaube, eine Woche nach Ausstrahlung der Most Wanted auch schon geguckt oder so.
Ja.
Und das war wahnsinnig geil gemacht. Also Ausstattung und so, total geil. Aber so storymäßig hat es mich ja damals nicht so ganz abgeholt. Ich glaube, es war so eine 6 von 10. Es war ganz solide und sah wirklich top aus. Hatte vor allen Dingen übelste Revenant-Vibes, so von Kamera und Dreck und allen. Aber so storymäßig war es eben nicht so der Bringer.
Ja, ich hatte dann auch direkt geguckt. Und ich glaube, ich hatte noch zu dir gesagt, daraus hättest du einen geilen Film machen können.
Ja.
Aber viel mehr hättest du dann, glaube ich, gar nicht gebraucht. Aber naja, dann hast du The Monkey auf Platz 4.
Ja, hat ein kleines bisschen enttäuscht in dem Sinne, dass ich gerne mehr gehabt hätte. Also hat halt übelst Bock gemacht, weil alles, was man gesehen hat, war großartig. Hat übelst Spaß gemacht, geile Tode, cool kreativ, schöner Stil. Os Perkins hat geliefert, aber ich will mehr davon. Ich will einfach noch viel mehr davon. Den Film vollstopfen mit solchen skurrilen Toten. Da kann dann hier Final Destination und so einpacken, weil das einfach auf die Art und Weise viel, viel mehr Spaß macht.
Ich glaube, deswegen mochte Mo den auch so, weil du hast quasi letztes Jahr 2 Final Destination Filme bekommen. Für mich war der The Monkey nämlich auch nur eine Arthouse-Version von Final Destination. Ich erinnere mich noch an die grausame Szene am Ende mit dem Schulbus, wo ich dann direkt nochmal 2 Punkte abgezogen habe, weil das ja so lächerlich war. Aber ist ja egal. Das sind ja auch nur Erwartungshaltungen. Ich habe ja gedacht, das wird einfach so ein düsteres Brett wie Longlegs. We Live in Time, Berg.
Ja, hätte ich gedacht, das ist die große Romantik-Schmonzette, die ich mir immer wieder angucken möchte. Aber es war okay. Es war gut geschauspielert, da kann man nichts gegen sagen. Aber es war auch ein bisschen anstrengend, weil beide Figuren, oder zumindest Florence Pughs Figur, recht unsympathisch war. Und dadurch auch so ein bisschen unnahbar und sich die Emotionen nicht so richtig übertragen haben, das lag auch ein bisschen an dieser zerstückelten Erzählweise. Ein guter Film, aber bei Weitem nicht das, was ich so erhofft hatte.
Seit ich den Film gesehen habe, schlage ich die Eier immer auf den Tisch auf.
Witzig, ja.
Das habe ich mir mitgenommen.
Ja, weißt, das stimmt.
Wirklich, ich bin so ein typischer an der Pfanne und dann fällt die Hälfte runter oder an der Schüssel-Typ gewesen. Und dann sagte Florence Pugh mehrfach im Film, hier einfach auch mit so einer flachen Seite auf den Tisch. Und seitdem funzt das. Also danke, ja. We live in time.
Was witzigerweise auch funktioniert, ist zwei Eier gegeneinander, es platzt immer nur eins.
Gut. Das passt ja sehr gut zu Alien Earth. Alien Earth haben wir aber genug drüber gesprochen in einem Special mit den Nostromo-Gesprächen und ja auch nochmal in den Jahresend-Specials. White Lotus, das gleiche, ist ja auch auf deiner Top-Serienliste gelandet. Richtig. War bei dir auf Platz 1. Also gute Prognose, insgesamt gute Liste, Berg. Kommen wir mal zu Mo. Mo hat Teile meiner Liste geklaut. Da sind nämlich auf Platz 5 Welcome to Derry und auf Platz 1 Life of Chuck. Wie erklärst du dir das?
Tja, ich hatte viel Hoffnung.
Stephen King oder was?
Ja, weil ich finde schon, wir sind jetzt in dem Zeitalter, wo man anständige Versionen machen kann. Und das zeigt sich ja auch immer wieder. Aber Welcome to Derry war dann irgendwie doch so spät, dass ich es noch nicht mal zu Ende geguckt habe im Moment. Aktuell bin immer noch dabei. Und Life of Chuck weiß ich auch nicht so ganz genau. Ich hätte halt gedacht, dass der Herr Flanagan nicht einfach nimmt, was da steht und das verfilmt, sondern dass er irgendwie den Twist geiler macht. Hat er aber nicht. Ich fand den Schnarch, du fandst den super. So ist das halt manchmal.
Ja. Na gut, aber wir haben hier ein Kuriosum auch auf deiner Liste vom letzten Jahr. Denn ähnlich wie bei Poor Things, was damals auch so durch diverse Jahreslisten gewandert ist, bis der endlich mal kam, hattest du letztes Jahr schon The Bride.
Tja.
Kann man ja nichts zu sagen, ne?
Nicht so richtig. Nee, er ist halt einfach noch nicht rausgekommen.
Ja.
So, aktuell sieht es so aus, dass er das schafft.
Ach, sicher.
Dieses Jahr. Und dann sehen wir mal weiter.
Ja, dann hast du Downtown. Downton Abbey 3. Ich habe es jetzt diesmal nicht mal mit Absicht falsch gesagt, aber es hat sich schon so eingebürgert bei uns. Wo ist der eigentlich gelandet, Mo? Wir haben nie wieder was davon gehört. Wo ist der Dark Knight Rises der Downton Abbey-Reihe gelandet?
Also, was soll ich mit euch darüber reden? Das bringt ja nichts.
Probier das doch auch mal.
Nein, nochmal und nochmal und nochmal. Also, das ist Quatsch. Ich fand den gut, aber der ist nicht so gut wie Teil 2. Aber für Leute, die das mögen, der hat genau gemacht, das, was er in Teil 2 und 1 und in der Serie davor schon gemacht hat. Die Charaktere sind alle schön. Die sind alle immer noch sehr lieb. Insofern, ich hatte meinen Spaß. Aber keiner von euch wird das jemals ever, ever gucken. Also das müsste schon wahrscheinlich sowas wie Corona, beide Beine gebrochen, nur ein Sender greifbar oder einfach nur, ich habe euch allen das Blu-ray-Set geschickt und ihr Streaming gibt's nicht mehr. Das wäre, glaube ich, so das Einzige, das dann in Frage käme und all eure anderen Blu-rays sind kaputt. Ansonsten glaube ich nicht, dass jemals ever irgendwer von euch da auch nur reinlunzt weiter.
Ach, weißt du, es gibt, glaube ich, noch deutlich unrealistischere Settings. Von daher ist die Songs noch nicht ganz aus der Welt.
Ich glaube, Berg guckt eher in Downton Abbey rein, als endlich mal seinen Mittelerde-Marathon anzutreten. Von daher, ich habe nur so eine kleine Träne im Knopfloch, so, wenn ich dich so unemotional über das große Finale dieser epochalen Kitsch-Serie reden höre. Von daher, wollen wir mal schnell weitermachen?
Ja, also.
Ich habe da schon einfach mehr Fandom erwartet, muss ich sagen. Aber,
ähnlich, wie gesagt, wenn du mir, also ich sag mal so, wenn deine entzückende Sofabegleitung mit dem Quatsch, den du sie zwingst zu gucken, durch ist und guck das mal, dann kann ich gerne mit ihr mal einen Podcast aufnehmen, weil ich glaube, sie wäre jemand, der da vielleicht für empfänglich wäre und könnte dann auch qualitativ hochwertige Sachen sagen. Und dann kann man über sowas reden, warum das witzig ist, dass wenn der Earl das erste Mal in seinem Leben in eine normale Wohnung geht, sich dann fragt, wo ziehe ich mich um? Im Schlafzimmer. Ja, aber wo schlafe ich dann auch? Im Schlafzimmer. Man macht das beides im selben Raum? Ja. Das ist so ähnlich gut wie damals, als die große Dame des Hauses gefragt hat, was ist ein Wochenende? Aber naja, gut. Okay. Hatte ich noch was drauf?
Ja, ähnlich unemotional hast du über das große Finale einer anderen Reihe gesprochen, nämlich Mission Impossible 8.
Ja, naja. Ich bin damit mittlerweile ein bisschen versöhnter, weil ich habe einen hervorragenden Fancut gesehen davon. Der im Grunde genau das macht, was ich was ich gerne gehabt hätte. Weniger Schmalz, weniger Unterbrechung, die mich nicht weiterbringen, sondern wirklich nur auf den Plot konzentriert. Zack, zack, zack. Halbe Stunde rausgeschnitten und das war gut. Und deswegen,
ist das dann 7 und 8 zusammen oder?
Nee, nur, also ich habe von beiden Teilen einen Fancut gesehen, aber der hat halt gerade den letzten hat er fast um, ich glaube sogar fast 40 Minuten gekürzt. Dieses ganze ewig immer wieder neu erklären und diese ganzen Kalendersprüche von den einzelnen Leuten, die sind alle raus. Das ist gut.
Alles klar. Steven, wir schwenken mal zu dir rüber. Du hattest auf Platz 5 letztes Jahr Karate Kid Legends. Bist du ja zufrieden gewesen, ne?
Ich bin zufrieden gewesen. Auf jeden Fall ein Film, der besser ist, als er eigentlich sein dürfte, weil wozu braucht man einen neuen Karate Kid Film? War jetzt eigentlich so nicht notwendig, vor allem, weil er mit Cobra Kai, der sehr erfolgreichen Serie, gar nicht so viel zu tun hatte. Und von daher war ich positiv überrascht. Und hatte das beste Kinoerlebnis, was ich je hatte. Ich hatte den ganzen Kinosaal für mich allein. Also von daher top.
Kino-Kid, ist ja super. Superman, war es, glaube ich, ähnlich, oder? Da warst du auch in so einer 11-Uhr-Vorstellung?
Ja, das war auch eine dieser Vorstellungen. Da saßen noch ein paar Leute auf jeden Fall mit drin. Und den Film selbst fand ich im Nachhinein so relativ nichtssagend. Unbedeutend, rein, raus, relativ gute Unterhaltung, aber nicht der neue Man of Steel, den ich mir so ein bisschen erhofft hatte.
Hast du dir denn mehr von Nobody 2 erhofft oder hast du den überhaupt gesehen?
Den habe ich gesehen und den fand ich super unterhaltsam. Also sicherlich nicht so gut wie der erste, dafür hat der auch einfach zu ikonische Szenen gehabt. Ich meine, die Busszene ist ja jetzt schon legendär. Sowas fehlte mir ein Stück weit. Und so einzelne Charaktere und hier der Bossgegner, wer war das nochmal? Helf mir auf die Sprünge, welche Dame hat die gespielt? Mo, du weißt das doch.
Ich hab's schon wieder vergessen, Nobody 2 ist absolut weg aus meinem Kopf.
Naja, auf jeden Fall war das dann eine halbe Katastrophe mit der Endgegnerin und auch dem Endkampf habe ich mir ein bisschen mehr erhofft, aber prinzipiell fand ich den okay. Also ich fand den nicht so schlecht wie der ein oder andere hier, wie zum Beispiel Mo, also ich fand den gut.
Okay, so, dann hattest du ja noch so ein Zombie-Doppel auf der Spitze. The Last of Us Staffel 2 hat es ja bei dir jetzt noch ganz knapp in die besten Serien des letzten Jahres geschafft. Das hat ja quasi dann auch eingezahlt, war auf Platz 1 deiner Most Wanted. Jetzt würde mich mal interessieren, hast du es denn schon geschafft, deinen Platz 2 28 Years Later zu schauen?
Tatsächlich halb. Muss ich leider als Antwort geben. Das ist sehr unbefriedigend.
14 Jahre,
Es ist so, ich dachte nach 14 Jahren, das reicht jetzt auch, brauche ich nicht. Ich habe den zusammen mit meiner Sofabegleitung angefangen und die hat nach einer halben Stunde gesagt, ich finde das scheiße und will's nicht weiter gucken. Und haben wir erstmal abgebrochen.
Du hast gesagt,
und
yes!
Und das ist jetzt sozusagen ein Ersteindruck. Ich fand es ehrlich gesagt bis dahin ziemlich gut und ziemlich einzigartig, so vom Vibe und wie das alles eingefangen wurde. Das erinnert mich, also der Trailer hat dahingehend für mich auf jeden Fall nicht gelogen. So schwelgerisch-sphärische, wenn er mit seinem Sohn loszieht und dann diese ganze Zeit dieser Teppich da im Hintergrund wabert, das ist schon auch ein bisschen anstrengend. Aber das, was ich gesehen habe, fand ich eigentlich ganz gut. Werde das noch beenden und dann gebe ich in einer der nächsten Folgen da mein endgültiges Feedback.
Dann sag mal, ob du Bone Temple guckst, weil das wird auf jeden Fall mein erster Kinobesuch nächstes Jahr. Hatte ich ja schon gesagt.
Dies Jahr. Ja.
Was, dies Jahr? Ach ja, falsch. Ja. Fick, Leute. Ey,
du kannst auch nächstes Jahr gehen, aber das wird schwierig, glaube ich.
Ja, mach das dann so wie Steven. Immer mit einem Jahr Verzug. So, kommen wir zu meiner Most Wanted noch ganz schnell. Daredevil Born Again hatte ich auf Platz 5. Hat mir gefallen, war jetzt aber auch nicht außergewöhnlich. Guillermo de Torres Frankenstein hat es in meine Top 3 geschafft, also cool. Andor Staffel 2, Platz 1 meiner besten Serien, also war auch jetzt ein No-Brainer, um ehrlich zu sein. Mickey 17 hatte ich auf Platz 2, Trailer war sehr vielversprechend, Cast, Regie, super vielversprechend, war dann nur leicht über Mittelmaß, war vollkommen okay, aber war eben auch jetzt sehr vergessenswert am Ende des Tages. War ein bisschen schade, also eine kleine Enttäuschung. Und Platz 1 war bei mir Battle of Bacton Cross, so hieß damals noch der Arbeitstitel von One Battle After Another. Von daher, auch das war ein No-Brainer, PDA und Leo, und hat auch funktioniert. So, Da würde ich sagen, sind wir mit dem Most Wanted von letzten Jahr durch. Die Abrechnung ist da. Und jetzt gehen wir mal auf das, worauf wir uns dieses Jahr am meisten freuen.
Ich würde bloß einen Einschub machen wollen.
Schieb mal Berg.
Weil mir ein fataler Fehler unterlaufen ist bei der Folge für die schlechtesten Filme und Serien vom letzten Jahr. Denn in meiner Vorbereitung habe ich völlig vergessen, Serien mit einzubeziehen. Und habe einfach eine der schlimmsten Serien, die ich je sehen musste, vergessen. Und das muss ich natürlich noch nachreichen. Also ganz, es darf nicht fehlen, auf die schlechtesten Serienliste von 2025 Cassandra zu setzen. Also das möchte ich hier betonen und noch nachholen. Weil das war wirklich so schlimm. Das war schon wieder so deutsches Machwerk mit Dialogen aus der Hölle, mit hölzernen Darstellungen hoch 20, mit einer Story, die du schon 5000 Mal gesehen hast im Bereich künstliche Intelligenz, Home Assistant, KI, irgendwas. Also schlimmer geht's eigentlich gar nicht. Dazu noch mit zig Nebenplots vollgestopft. Natürlich hadert einer der Kinder in dieser Familie mit seiner Sexualität und seinem Hin und Her. Hat der Story absolut 0,0 gar nichts hinzugefügt. Also es ging wirklich nicht klischeehafter und schlimmer. Das Einzige an dieser Serie, was man wirklich noch einigermaßen hervorheben könnte, ist die Hauptdarstellerin der gleichnamigen Cassandra, nämlich Lavinia Wilson, die das wirklich toll gemacht hat, die echt toll spielt und vor der man wirklich auf der einen Seite super, super herzliche Mutti-Vibes kriegt, auf der anderen Seite aber auch übelst Angst hat. Also das ist wirklich sehr gut gewesen. Alles andere an dieser Serie ist grausam. Also Cassandra wollte ich hier auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen.
Super herzliche Mutti-Vibes.
Ja, das ist auch schon wieder so ein Satz für sich.
Ja, ich habe noch gefühlt noch nie davon gehört oder alles aus meinem Gehirn gelöscht.
Nee, Cassandra kam im Ausland tatsächlich wohl deutlich besser an, weil ja. Bei ausländischen Bestenlisten war das zum Teil raus.
Ja.
Ich habe es auch nicht gesehen, weil du hast es ganz schön zerschmettert und da hat es mich so bisher schlimm. Noch nicht hingezogen.
Du würdest es hassen.
Ja. Sowas gucke ich ja
das
nicht
gut finden, also dann... Das,
du hörst gerade, wie Stevens auf die Watchlist setzt. Hör auf.
Ich hab's doch auch gesehen.
Scheiße. Wie Steven fandst du denn, Steven?
Nicht ganz so vernichtend, glaube ich, aber auch nicht gut.
Ich fand das, also, dass das jetzt hier noch auf die Worst von 2025 kommt, das überrascht mich doch sehr, weil so schlecht fand ich die ehrlich gesagt nicht. Ja, es ist deutsch, die Dialoge kann ich mich jetzt gar nicht mehr so dran erinnern und es hatte auf jeden Fall seine Probleme, aber sehr ambitioniert und das Setdesign fand ich auf jeden Fall auch top und wie du gesagt hast, Lavinia Wilson hat mir auch sehr gefallen, also für mich ist das auf jeden Fall eine guckbare Serie, definitiv.
Na feini, passt auf, dann wenn wir jetzt schon hier das System sprengen, ich habe tatsächlich noch ein paar Honorable Mentions, die ich kurz noch als Gesprächsaufhänger vorwegschieben will, dann müssen wir da nicht unterbrechen. Und zwar habe ich nicht reingenommen in meine Liste Dune Part 3, weil ich glaube nicht, dass der kommt. Und das werden wir heute wahrscheinlich noch bei einigen Filmen so in Frage stellen. Aber bei Dune Part 3 ist ja gerade dieses Dune-Stay-Phänomen, dass der am gleichen Tag wie Avengers Doomsday starten soll und nie und nimmer macht das Warner. Die könnten den Floor verlegen, ich glaube aber, die werden den einfach ein, zwei Monate nach hinten dann verschieben, weil Avengers ist mit seinen Trailern und so schon raus, da läuft der Countdown schon ab und der wird dann auch kommen. Wird leider wahrscheinlich auch ein Milliardending werden und von daher denke ich nicht, dass Dune Part 3 kommt. Wenn er dann so ist, ist er dann auf der Most Wanted Liste nächstes Jahr? I don't know.
Hab ich natürlich nicht vergessen. Auf den Messias kann man ja auch ein bisschen warten, ne?
Ist Part 3 tatsächlich, wird wahrscheinlich nicht nur das Messias-Buch beenden, aber ich drifte ab. Ja, und Doomsday dementsprechend, ich sitze im Kino, klar, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe da trotzdem, alles, was die gerade in der Trailer-Kampagne zu Doomsday machen, ist schon ein Armutszeugnis. So mit Thor und Chris Evans und so, die sind alle zurück und naja, hatten wir ja letztens schon. Auch der ist natürlich nicht auf der Liste. Sitze ich bei Mandalorian und Grogu im Kino, auch das ist ein No-Brainer. Ich freue mich aber tatsächlich kaum drauf, weil es halt einfach nur Staffel 4 von The Mandalorian ist als Kinocut. Vielleicht ist das was für Mo, da musste er sich nicht eine ganze Staffel angucken. Sondern kriegt gleich sein Fan-Edit. Was?
Never ever.
Siehste. Und Godzilla Minus Zero hat noch keinen Starttermin. Deswegen habe ich ihn nicht mit draufgenommen. Wird aber auf jeden Fall von Toho dann auch veröffentlicht und ich weiß nicht, ob der dieses Jahr kommt. So, jetzt können wir aber durchaus reinstarten, denn und ich würde sagen, wir gehen wieder so reihum wie bei den anderen Listenberg, oder?
Jo, sicher doch. Dann fange ich einfach mal an und muss auf Platz 5 meine Liebe für Schafe einfach irgendwie wieder ausleben, weil ich habe hier Glenn Kill, ein Schafskrimi. Dieser Film wird bei uns voraussichtlich am 8. Mai starten in den Kinos. Ist eine Geschichte, die im Original heißt The Sheep Detectives, basiert auch auf einem Roman. Und Hugh Jackman ist Schäfer, der sich um seine Herde kümmert und den auch immer Detektivgeschichten vorliest. Und die ganzen Schafe sind übelst Fan. Und da gibt's halt so eine Szene, wo er dann in den Trailer geht, nachdem er an der spannendsten Stelle aufgehört hat mit Lesen. Und dann hörst du, wie die Schafe untereinander reden. Was für ein Idiot ist, warum der jetzt dort abbricht, weil die gerne wissen wollen, wie es weitergeht. Wir merken also, okay, die Schafe haben also ein Bewusstsein und wir hören denen zu. Die sind sozusagen der Star in dem Film, sind natürlich alle CGI'd, aber es ist besser als richtige Schafe zu nehmen. Und eines Tages wird der Typ tot aufgefunden und dann müssen die Schafe den Mordfall lösen. Weil die haben ja alle Plan von den ganzen Krimis, die von ihm vorgelesen bekommen haben. Und fangen dann an, zu versuchen, dieses Mysterium aufzulösen. Denn das ist halt in so einer mini kleinen Gemeinde, wo der Dorfpolizist ein absoluter Vollhonk ist. Und den Trailer habe ich gesehen und habe sofort gesagt, das ist mein Film. Habe ich auf jeden Fall total Bock drauf, weil Schafe sind einfach super cool. Und das wirkte auch sehr witzig im Trailer, von daher bin ich dabei.
Das habe ich noch nie gehört. Aber ich feiere Hugh Jackman einfach dafür, dass der dann immer nach zwischen Wolverine dann einfach sowas spielt.
Ja, der sieht auch durchaus so aus, als hätte der da Bock drauf.
Auf den freue ich mich auf, der könnte lustig sein. Das Buch war toll, ist schon 20 Jahre alt, das Buch. So lange versuchen die schon auch so ziemlich genau einen Film davon zu machen.
Krass.
Also, es kommen auch zwei wahrscheinlich. Also einmal der jetzt und dann ist wohl noch ein animierter Film in Planung. Also insofern. Ja.
Also das scheint auch so ein Herzensding zu sein. Also spielt ja auch noch Emma Thompson mit. In den Sprechrollen für die Schafe sind Bryan Cranston, Regina Hall, Patrick Stewart, Bella Ramsey, Brett Goldstein, Julia Louis-Dreyfus. Also da sind schon viele am Start. Also die haben da, glaube ich, Bock alle.
Mhm. Mo, worauf hast du Bock?
Dufte reden.
Wieder ein Superheldenfilm, hä?
Ja. Ich hab das jetzt irgendwie nach Erscheinen sortiert. Und jetzt natürlich nach der Logik, die Berg vorgeht, ist das, was am längsten dauern wird, ganz unten. Deswegen drehe ich meins jetzt mal auf den Kopf. Ich freue mich jetzt im Februar auf Oderbruch Staffel 2. Wir hatten, wie ihr wisst, viel Spaß mit Oderbruch. Das war eine tolle, nischige Serie, zu der wir ein Special gemacht haben und dann den Adolfo auch noch im Hause hatten. Und ich kann es kaum abwarten zu sehen, was machen sie in Staffel 2, wie wild wird das? Denn die Menschen hinter der Kamera, die dafür verantwortlich sind, also der Adolfo Kolmerer zum Beispiel, der Arend Remmers, das sind alles durchgeknallte Typen, die schreiben witzige Geschichten, da ne, der Arend Remmers war ja auch an Boy Kills World mitbeteiligt, insofern dieses Nischenprodukt für die Leute, die es noch nicht gesehen haben und unser Special nicht kennen, will ich jetzt nicht verraten. Vielleicht ist das zu doll, ich weiß es nicht. Aber ich habe da voll Bock drauf, ich freue mich da drauf. Wir können da demnächst bald ein bisschen früher reinlinsen und werden sicherlich auch das eine oder andere Special dazu machen. Und deswegen ist das so mein Highlight jetzt gleich im Februar.
Ja, also ich hatte ja schon gesagt, ich werde zu Staffel 2 dann aufschließen. Ich glaube, ihr habt, Berg und Steven, ihr habt das ja gesehen und fandet es auch toll, ne?
Jo, ja, mega.
Das kann man machen.
Crazy, ne? Ich bin also sehr gespannt.
Ich hab da auch genauso viel Lust drauf wie Mo. Und wir können ja hier auch schon mal anteasern, dass es da definitiv ein Spezial zu geben wird. Vielleicht auch mit Gästen. Who knows?
Who knows?
Geteased, na toll. Ja, pass auf. Ich mache einfach mal mit Viechern weiter. Ich habe jetzt Tribute von Panem, Sunrise on the Reaping. Oh Gott, wie heißt irgendwas mit Songbirds und Snakes, war ja der letzte Spotttölpel. Egal, auf jeden Fall sind immer irgendwelche, meistens Schlangen und Vögel irgendwie mit auf den Plakaten drauf. Deswegen die Tierbrücke, die ich hier versucht habe, kläglich zu bauen. Ich hatte den jetzt gerade noch relativ frisch raufgenommen. Ist jetzt nicht der most anticipated movie of all time, aber ich finde da irgendwie diese Reihe unterschätzt man immer wieder. Weil auch Francis Lawrence, der ja ab Teil 2 die Filme gemacht hat, der kann es halt einfach, der kann spannend inszenieren. Wir haben es ja mit The Long Walk erst letztes Jahr wieder gemerkt. Und ich finde, was hier halt noch dazu kommt, also erstmal war das letzte Prequel ja schon echt überraschend okay, beziehungsweise fast schon noch besser als okay. Was hier halt dazu kommt, das ist ja die Geschichte von dem jungen Haymitch, also der Figur von, na, sagt schon
Woody
ganz kurz.
Woody Harrelson.
Woody Harrelson, genau. Der Woody. Und der Cast einfach, also das geht jetzt quasi hier um die 50. Hungerspiele, wo er halt noch jung war und dann angetreten ist zu diesem Jubiläum da.
Mensch, ob er das schaffen wird.
Naja, er wird von Joseph Zader gespielt. Ja, passt auf. Ach so, ich dachte, du meinst, ob Woody Harrelson das schaffen wird. Er wird zum Glück nicht CGI verjüngt, sondern wird von einem mir unbekannten Darsteller gespielt. Also der Cast ist halt schon wieder genial. Ralph Fiennes spielt zum Beispiel President Snow hier. Jesse Plemons spielt Plutarch, also die Rolle, die halt, auch da komme ich gerade wieder nicht auf den Namen.
Philip Seymour Hoffman.
Philip Seymour Hoffman, genau.
Welche Überraschung, wer kommt auf die Idee dafür, Jesse Plemons zu besetzen?
Ja, aber passt halt einfach wie die Faust aufs Auge, muss ich sagen. Und, genau, Fanning spielt halt Effie und Kieran Culkin spielt hier Caesar Flickerman. Ne? Also das ist einfach ein geiler Cast. So. Also das ist wirklich, sind wirklich interessante Schauspieler. Sogar Maya Hawke spielt diese Ryrus, diese ein bisschen... Ne, ja, wie soll ich das sagen, durchnebelte. Egal, also geiler Cast. Irgendwie hat die Reihe noch nie enttäuscht und deswegen bin ich einfach interessiert. Und für Steven Ben Wang ist auch wieder mit am Start.
Ich muss erstmal noch den anderen nachholen, den habe ich ja auch noch gar nicht gesehen. Also von daher.
Ich glaube, das musst du auch gar nicht. Also das ist ja, in dem anderen ging es ja um den jungen President Snow. Und im Prinzip reicht hier die Connection halt zu den normalen Hunger Games Filmen. Und es ist auch kein Geheimnis, dass Jennifer Lawrence wieder auftaucht. Wie auch immer sie das machen. Ich habe das Buch nicht gelesen, aber I don't know. Bin gespannt.
Für meinen inneren Monk muss ich den erst gesehen haben.
Dann mach das mal.
Ja, ich bin schon ganz froh darüber, dass das kein beschissenes Drecksmusical wird, wie die letzte Kacke, die sie da rausgebracht haben. Und auf insofern kann es nur besser werden. Insofern, das Lied von Vogel und Schlange ist so zum Kotzen gewesen, dass es kaum auszuhalten ist. Es ist natürlich
und
so,
Glenn Close ist noch mit dabei.
Ja, es nimmt so ein bisschen die Spannung, weil wir wissen, was mit Haymitch passiert. Jetzt kann man so ein bisschen drum. Und ist das der spannendste Charakter aus diesem Universum? Ja.
Ich finde schon mit, ja.
Ja, tatsächlich. Mal sehen.
7.
Ja, ich starte komplett unspektakulär und nicht weiter überraschend. Eine meiner liebsten Wohlfühlserien wird noch einmal in die Verlängerung gehen, passend zur Thematik Ted Lasso Staffel 4. Ich hoffe, dass das funktioniert. Es wird ja eine Neuausrichtung der Serie so ein Stück weit geben. Ich habe alles an den ersten drei Staffeln geliebt und meine Frau und ich, wir können es kaum erwarten. Also viel mehr brauche ich dazu eigentlich gar nicht sagen. Wir haben hier so oft über Ted Lasso geredet. Jeder von uns mag das auf seine ganz eigene Art und Weise und von daher gehe ich mal davon aus, dass auch jeder von euch da zumindest reinschauen wird und wenn es gut ist, auch weitergucken wird.
Du kannst da wieder Episoden-Reviews machen, Steven.
Habe ich das beim letzten Mal gemacht?
Ja, quasi du hast schon auf jeden Fall mehr als einmal drüber gesprochen, das stimmt, ja. Naja, gut, serienmäßig geht es bei mir auch weiter. Ich gehe nicht in die Wohlfühlecke, sondern ins genaue Gegenteil. Ich werde nochmal das Tal der Tränen beschreiten und freue mich dann, in Anführungsstrichen, auf die dritte Staffel von Euphoria, die im April rauskommen wird. Und werde davor auch nochmal die ersten beiden oder ersten zweieinhalb sozusagen nochmal gucken. Und bin gespannt, was draus wird und ob das gut standhält. Mal sehen, bin gespannt. Das ist auf jeden Fall das Gegenteil von viel gut. Aber qualitativ war es gut.
Ja, ich mache das dann genauso. Ich gucke die 1 und 2 zum ersten Mal dann, um dann aufzuschließen. Auch wie bei Oderbruch, aber ich mache das wirklich, habe wirklich drauf gewartet. Hatte schon mehrfach überlegt, auch zu schauen und hat immer gedacht, Euphoria, dass die das nicht beenden, weil das ist ja auch ein Cast, den musst du erstmal wieder zusammenbekommen. Spielen ja wirklich alle angesagten Jungschauspieler mit. Wie ist das bei dir, Mo? Du stehst ja ein bisschen mit dem Macher auf Kriegsfuß, oder? Und generell
ich,
mit Euphoria.
Euphoria interessiert mich einfach gar nicht.
Ach so.
Also ich weiß, dass das bestimmt ganz gut gemacht ist und so. Und das hat ja auch den einen oder anderen zu einem Star katapultiert. Aber mich interessiert das Thema überhaupt nicht. Ich kann Zendaya nicht leiden und Sydney Sweeney kann ich nicht leiden. Deswegen kann ich das nicht gucken.
Na denn. Was kannst du denn dafür gucken, Mo?
Ich kann dafür gucken, Der Astronaut. Das ist ein Science-Fiction-Film von Phil Lord und Chris Miller. mit Ryan Gosling und Sandra Hüller in der Hauptrolle. Und die basieren auf dem Roman von Andy Weir, der uns ja schon Der Marsianer beschert hat, was ja auch sehr gut umgesetzt wurde als Kinofilm. Ich habe jetzt mit Absicht keinen Trailer geguckt. Ich habe das Buch mal gelesen und ich weiß nicht, was sie verändern werden. Deswegen weiß ich jetzt nicht so genau, gehe ich nicht auf den Inhalt ein, weil mein Inhalt dann vielleicht falsch wäre zum Film. Aber ich denke, so ein Ryan Gosling, Sandra Hüller, die Regieleute, die dabei sind, das könnte halt ein richtig geiler Knaller werden. So ein Science-Fiction-Film, der noch so ein bisschen, also das Hail Mary, so heißt er ja, Project Hail Mary, bezieht sich auf etwas, auf eine sehr riskante Rettungsaktion. Und wenn sie die genauso lassen, wie sie ist, dann wird das ein geiler Filmpunkt.
Ja, ich hatte den Trailer schon sogar vor einiger Zeit gesehen. Hab das wieder vergessen, aber schön, dass du es mir ins Gedächtnis zurückrufst, den werde ich auch gerne gucken, ja. Da vor allem fand ich den Trailer auch schon echt gut.
Der Trailer ist ja deswegen auch in Umlauf oder ziemlich stark diskutiert worden, weil er angeblich den Climax des Buches verrät. Und ich habe den Trailer gesehen. Und deswegen. Okay. Okay. Aber ich bin nicht minder daran interessiert, ne? Aber es hat wohl gerade bei Buchfans für sehr viel Aufregung gesorgt.
Deswegen gehe ich mal davon aus, wenn sie sowas machen, entweder waren sie saudumm, was nicht das erste Mal wäre. Also wir haben ja schon viele und oft über Trailer geredet, die da irgendwie alles verraten haben. Oder aber es kommt halt zu dem, was die Leute erwarten dürfen, noch was on top. Und warten wir mal ab. Der soll am 19.3. starten, insofern ist das nicht mehr ganz so weit weg.
Wie man diesen perfekten Originaltitel mit diesem völlig uninspirierten Der Astronaut auswechseln kann.
Naja, wegen Der Marsianer. Das
schließt sich mir echt nicht, ey.
Das Buch, ja. Weißt du.
Weißt du, so ist das halt. Das ist der neue Film von dem Typen, der Der Marsianer gemacht hat, alles klar.
Damit es auch der letzte Depp noch versteht.
Ja, es ist halt für Deppen gemacht.
Aber ich glaube, darüber könnten wir fast mal ein eigenes Spezial machen, weil ich glaube, wir regen uns ja manchmal über die Titel des deutschen Filmverleihs auf, aber was im Buchkosmos so abgeht, an Verhundepiepelung von Titeln, das ist ja nochmal ein ganz anderes Spektrum. Aber
ja, klar.
Dumm hilft viel, quasi nach dem Motto. Ich habe tatsächlich etwas weiteres sehr Vorhersehbares hier auf der Liste, wobei, vielleicht ist es doch nicht so vorhersehbar. The Boys Staffel 5 habe ich jetzt hier reingenommen. Weil das bei mir, ja, wir hatten ja, weiß ich nicht, diese 10 großen Serien der letzten 10 Jahre, meinetwegen, wo auch sowas wie Stranger Things oder Game of Thrones mit reinzählte. The Boys war auch immer sowas. Ich hab's halt von Staffel 1 geguckt und immer, wenn es kam, fand ich's toll und hab's weitergeschaut. So, sind jetzt alle Staffeln auf einem gleichbleibend hohen Niveau gewesen? Nein, nicht immer, aber ich mag die Figuren, ich mag das Universum, ich finde das Konzept ist zwar irgendwie jetzt auch ausgelutscht, aber es bietet gerade für Richtung Finale einfach noch die Möglichkeit, hoffentlich die Serie richtig toll zu Ende zu bringen. Und an originellen Ideen haben die ja eigentlich nie gegeizt. So, ne? Die haben immer mal wieder ein paar neue Story-Arcs reingebracht und wieder abgesägt. Und ich hoffe jetzt einfach, dass gerade so eine Serie wie The Boys mit so einem hohen Body-Count und Kill-Count dann einfach auch in die Vollen geht und uns einfach ein Finale spendiert, was dem Ganzen auch so ein bisschen, was das so in die Annalen der Seriengeschichte auch eingehen lassen kann. Und deswegen hoffe ich einfach, dass das funktioniert. Das Ende von Staffel 4 war ja durchaus vielversprechend, ne? Mit diesen Freedom Camps, viele, ne, die Boys sind zerstreut, Homelander ist sozusagen im absoluten Ausnahmezustand an der Macht jetzt so. Und ich finde, ne, wenn Trump Laserstrahlen schießen könnte und einen Umhang hätte, dann, das ist irgendwie, The Boys ist immer wieder so eine krasse Karikatur, wo man drüber lachen kann und ist immer ganz oft dann doch relativ nah am Zeitgeschehen, gerade wenn es sich um das politische Amerika dreht. Egal, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich hoffe einfach, dass das Finale dieser Serie gut wird.
Ja, ich bin, ich weiß auch nicht so ganz genau, wieso, nach Staffel 2 gar nicht bewusst ausgestiegen. Meine Frau fand das irgendwie nie so geil und wollte nicht weiterschauen und irgendwie bin ich nie so richtig dazu gekommen, dann alleine weiterzumachen. Aber die ersten beiden Staffeln fand ich auch eigentlich mega und ich finde halt auch, dass das eine ganz besondere und gute Serie ist und die muss bei mir irgendwann auch nochmal stattfinden. Das geht eigentlich gar nicht ohne.
Vor allem mit Staffel 3 war ja eigentlich der Höhepunkt, fand ich, mit wie heißen die Supernatural-Typen?
Hans und so, Otto.
Genau, ich habe nicht Supernatural geguckt, aber Soldier Boy halt kam ja dazu. Jensen Ackles, wie heißt der?
Aaron? Jensen Ackles ist richtig.
Hast du das nicht geguckt? Nee, verwechsel ich das?
Supernatural? Hm? Nee, habe ich nicht geguckt. So, also ein, zwei Folgen habe ich mal geschaut.
Okay. Gut, egal. Machen wir weiter.
Ja, bei mir ist jetzt ein Film auf Platz 4, der passt wieder gut in diese Reihe irrer Mörder im Wald. Da hatten wir ja mal irgendwie, oder Mörderin. Hatten wir ja eine schöne Trilogie mal vor einiger Zeit gehabt. Das war sehr durchwachsen von der Qualität.
War das mit J.K. Simmons, wo der sich im Auto eingekeult hat? War das ein Film? Gott.
Und ich habe jetzt hier Apex mitgebracht. Ich habe den erst vor kurzem, ist der mir überhaupt erst in den Feed sozusagen gespült worden, habe mir den Trailer angeschaut und habe gesehen, okay, Taron Egerton jagt Charlize Theron durch den Wald und es spielt auch noch Eric Banner spielt auch noch mit. Also auf jeden Fall ein kleiner Cast, das war es dann im Grunde genommen auch schon und sieht auf jeden Fall unterhaltsam aus, könnte ein Klo sein, könnte halt aber auch so eine kleine Genreperle sein. Mal gucken.
Ja, aber so ein Klo-Wackelkandidat muss ja immer auf der Liste sein, ne? Also das ist ja nicht spannend bei dir.
Ja gut, aber davon habe ich ja noch einen.
Nee, hast du auf keinen Fall, Steven. Egal. Aber vielleicht Berg, also ich weiß nicht, der Titel zumindest von deinem nächsten Pick, da schüttelt es mich ein bisschen.
Ich weiß, aber da bin ich absolut überzeugt davon, dass es kein Klo ist, denn der hat, glaube ich, immer noch einen herausragenden Metascore aktuell. Warte mal, lass mich mal gucken. Nee, da ist so ganz okay aktuell. Ich glaube, auf irgendeiner Seite, ich weiß nicht mal welches, war es ziemlich hoch, vielleicht war es so Rotten Tomatoes oder sowas. Rental Family. Und zwar ist das der Film mit Brendan Fraser in der Hauptrolle, für den unser Freund der Tony, liebe Grüße an der Stelle, der Stand-in war bei dem Film für ihn und mit ihm viel Zeit verbracht hat und da auch immer mal Fotos geschickt hat und so. Soll wohl wirklich einfach so ein geiler Typ sein, wie man denkt. So. Und ich glaube, der Film wird richtig gut und wenn diese Folge hier rauskommt, müsste der auch bei uns in den Kinos anlaufen. Das heißt, habe ich gleich im Januar was zum drauf freuen, werde ich mir auch angucken. Geht um Brendan Fraser, der in Japan als Schauspieler arbeitet für eine Firma, die ja Leihfamilienmitglieder zur Verfügung stellt. Das ist auch so ein Ding in dem Raum dort, dass eben Familienmitglieder oder Geschwister oder irgendwas manchmal einfach durch Schauspieler ersetzt werden, die den Hinterbliebenen entweder helfen, mit dem Verlust klarzukommen oder auch aus anderen Gründen. Und wir begleiten ihn hier dabei, wie er eben bei so einer Familie ist. Und das soll ein ziemlich herzlicher, sehr guter Film sein. Ich glaube, das ist er auch. Von daher, rein.
Krass, noch nie von gehört. Also in dem Kontext jetzt, wie du das mit Toni erzählt hattest, erinnere ich mich dran. Aber von dem Film als solches jetzt und dass der jetzt schon kommt, gar nicht. 96% Publikumsscore auf Rotten Tomatoes übrigens.
Ah ja, genau, da war es dort.
Das könnte was fürs Herz sein.
Ja, mit Sicherheit.
Vielleicht entdeckt Berg dieses Organ doch noch.
Ja.
Mo hat ja letztens festgestellt, dass dort wahrscheinlich nur irgendeine wabbelige Masse vor sich hin oxidiert, aber mal gucken, vielleicht.
Verklebt, zugeklebt.
Dafür hat Mo jetzt was am Start, wo ich mich auch drauf freue, hab ich Bock.
Ja, das. Jeder, der bei Verstand ist, freut sich da drauf. Ready or Not, Here I Come. In Deutschland wahrscheinlich Ready or Not 2, weil dir nichts anderes einfällt. Ist der zweite Teil von Ready or Not. Und mit Ready or Not hatte ich sehr viel Spaß. Ich bin ausgesprochener Fan von Samara Weaving. Ich finde die großartig. Und es gibt ja so ein paar Schauspielerinnen, die man gerne verwechselt miteinander. Hier tun sie dann als ihre Schwester Catherine Love Newton rein. Das ist eine derer, mit der man Samara Weaving oberflächlich schon mal verwechseln kann. Sarah Michelle Gellar ist auch noch dabei. Elijah Wood wird einen kleinen Auftritt haben. David Cronenberg hat einen Auftritt. What the fuck? Und die Prämisse, ich habe keine Ahnung, worum es geht. Wahrscheinlich wieder jagen, schnitzeln, totschlagen. Hoffentlich direkt nach dem Ende vom ersten Teil, so dass man dann die ganz genüsslich nacheinander ab da dann jedes Jahr einmal gucken kann, was nämlich bei Ready or Not tatsächlich der Fall ist. Seit es den gibt, gucken wir den einmal im Jahr und haben damit immer noch wahnsinnig viel Spaß. Insofern, ja. Der soll kommen am 9.4. Ich kann es kaum erwarten.
Ja. War auch in meinem erweiterten Most Wanted-Kreis. Also von daher, ich bin ready, ja? Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ja, genau. Kriegst ein Bienchen von mir.
Ich erinnere mich noch an den deutschen Subtitle zum ersten Film, Auf die Plätze, fertig, tot.
Ja.
Mal gucken, was sich bei Szenen hier einfällt.
Ja, ja, das doch. War denn, Okay, okay. Auf die Plätze, fertig, toter oder?
Mal gucken. Okay. Tot again. Ja, Peaky Blinders kommt, also ich komme quasi wieder mit einer Serie um die Ecke, die endet schon wieder, aber irgendwie ist es doch ein Film, weil es ist der abschließende Film zu einer Serie. So, jetzt könnte man mich fragen, warum freust du dich nicht auf Mandu und Grogu? Ja, aber auf den jetzt hier, weil ja Steven Knight, der das Ganze schreibt, der sagt schon seit Ewigkeiten, dass er nach Staffel 6, vor allem durch den Tod von Helen McCrory, rest in peace, die eine der Hauptdarstellerin war, wurde die sechste Staffel so sehr umgeschrieben. Das hat man auch gemerkt. Das ist nicht so geil geendet, wie es hätte enden sollen. Da wurden dann ein paar Charaktere, die eher unbedeutend waren, ein bisschen größer geschrieben. Vielleicht auch wegen der Bekanntheit von Anya Taylor-Joy oder so, ist die dann ein bisschen mehr in Fokus geraten. Und irgendwie muss das Ganze relativ schwierig umschrieben werden. Und dann hieß es schon, dafür gibt's dann noch einen Film. Und jetzt kommt der. Und ich habe den Trailer gesehen und ich habe den Cast gesehen. Und ich freue mich einfach, dass jetzt endlich das große Finale kommt. Und es ist auch eins dieser großen Podcast-Mythen-Rätsel, die sich mir einfach nicht erschließen lassen, wie ihr allein der Cast, der müsst ihr euch sofort auf Play drücken lassen bei dieser Serie. Da rennt ein Stephen Graham rum, da ist, ne, also Paddy Considine, ist Tom Hardy in einer abgrundtief geilen Nebenrolle. Adrian Brody als Bösewicht in der Staffel, Sam Neill, die muss ja gar nicht von Cillian Murphy erst anfangen zu reden, Anna Taylor-Joy habe ich auch gerade schon gedroppt und noch viele, viele andere, die sich im Laufe dieser 6 Staffeln die Klinke in die Hand geben, und es ist halt einfach eine fantastische Serie mit einem fantastischen Soundtrack und Flair, und ich liebe die sehr, auch wenn die qualitativ natürlich schwankt, und wie gesagt, Staffel 6 war jetzt nicht das Gelbe vom Ei, aber in der neuen Staffel hast du mit Barry Keoghan und Rebecca Ferguson und Tim Roth auch noch 3 Neuzugänge, die ich sehr vielversprechend finde und ich mir perfekt in dieser Welt da vorstellen kann. Das Ganze spielt zum Beginn des Zweiten Weltkrieges und das soll eben das Kapitel um die Shelby-Family beschließen, und ich habe richtig Bock drauf. Und wenn ihr anfangen solltet, die Serie doch nochmal zu gucken, also es gibt keinen besseren Punkt, um damit anzufangen, um dann am 20.03., wenn das Ding auf Netflix kommt, in diesen Film da reinzusliden quasi. Das war mein letzter Versuch.
Gib mir ein Vierteljahr Podcast frei. Weil wenn ich das gucke, kann ich nicht anders mehr gucken.
Ach, die sagen, aber die haben nur 38 Folgen. Ja. Das ist ja nicht so, es klingt so 4-6 Staffeln, aber es sind nur 36 Folgen.
Guckst du das etwa, Mo?
Ja.
Ach, danke.
Zusammen mit meiner hervorragenden Sofabegleitung gucken wir das, und zwar so, dass es timelich so passt, dass ich dann gleich in den Film reinsliden kann. Das
sehr ist schön. Na, wenigstens einer.
Geiler Typ.
Ist er. Steven. Bist du auch ein geiler Typ?
Bei geiler Typ müsstest du eigentlich reagieren. Was ist denn los?
Ja.
Achso, ich dachte, du meintest Timothy Chalamet, der die Hauptrolle in meinem nächsten Pick spielt. Und zwar Marty Supreme, ein Film, der mir bis vor kurzem gar nicht viel gesagt hat. Ich bin mal wieder darauf aufmerksam gekommen, weil der unglaublich gute Kritiken bekommen hat.
Ja, meine Instagram-Timeline ist damit zugeschissen.
Ja, geschissen, wirklich.
Naja, zum Glück bin ich da ja nicht unterwegs. Deswegen konnte ich das umgehen bis jetzt. Und ich musste nur lesen, es geht um Tischtennis. Das ist eine Underdog-Story. Ich bin dabei. Also viel mehr musste ich nicht wissen. Diese 3 Faktoren. Timothy Chalamet, Tischtennis, gute Bewertung. Ist noch ein Safdie-Film. Das wäre, glaube ich, mein erster, den ich dann sehe. Ich bin gespannt, weil die sind ja für sehr hektische Inszenierungen bekannt. Na. Wobei er das ja jetzt hier alleine ist. Ne? Also nicht mit seinem Bruder zusammen.
Schütteltrauma, ey.
Das ist ja ein Skandal, Steven. Also Ab hier. Was? Weg vom Mikrofon, sofort schwarzen Diamant gucken.
Nee,
wir müssen uns alle da durchquälen und du hast die, ne, hab ich ja nicht gesehen.
Ich wette, die machen eine Kamera an die Tischtenniskelle ran und wir fliegen durchs Kino. Das traue ich dem zu.
Genau das will ich haben. Ich will richtig geile Ping-Pong-Action.
So. Ping-Pong-Action. Ja, manchmal brauchst du einfach nicht viel, um so einen Film auf die Most Wanted zu setzen. Ich habe einfach mal so ein ganz unschuldig durch die Instagram-Timeline gescrollt und dann kam ein Trailer. Da kommt Sam Rockwell in ein Restaurant, sieht aus wie ein absoluter Penner und sagt, pass auf, ich komme aus der Zukunft, ihr müsst mir jetzt helfen, dass die Welt nicht zerstört wird. Und an dem Punkt habe ich ausgemacht, ich war dabei. Und dieser Film wird am 12. März kommen. Er heißt Good Luck, Have Fun, Don't Die. Ich bin am Start.
Und Gore Verbinski macht endlich mal wieder einen Film.
Ja, stimmt. Das ist, er macht die Regie.
Ja. Auch der Rest des Trailers macht sehr viel Spaß. Also von daher, da bin ich auch mit dabei.
Sehr gut.
Ich auch. Ich habe keine Ahnung, worum es geht, weil ich den Trailer nicht geguckt habe. Ich habe nur, ich kenne nur das Foto. Mit dieser Klamotte, die er anhat. Und das ist schon so geil weird. Und ich mag Sam Rockwell.
Ja, ist sowieso
geil. Da kann ich euch aber sagen, ihr könnt den Trailer gucken, weil danach bist du einfach nur verwirrt. Ich habe keine Ahnung, was geht. Also ist sehr gute Arbeit, kann ich sagen.
Ja, muss Sam man Rockwell nicht, ist aber Mann. Okay. Ist so. Ja.
Man sieht eigentlich nur Sam Rockwell die ganze Zeit durchdrehen in Close-Ups.
Das ist gut. Sehr gut.
Da ist jetzt erstmal nichts gegen zu sagen. Gut. Also auch bei meinem nächsten Picks. Wird nicht viel.
Wird dein Leben endlich verfilmt, ja?
Das lassen wir jetzt hier einfach mal. Das ist also.
Ein Buchstabe ist falsch.
Gut. Also. Es gibt. Es gibt schon Bestrebungen, dass der Film umgenannt wird. Insofern, das hätte mal ruhig vorher passieren sollen. Nee, in The Resurrected. Ach so. Ich freue mich auf Lee Cronins Fassung von der Mumie. Wir werden ja wahrscheinlich mehr als einen Mumie im Film kriegen. Wir haben das ja auch in unserer Timeline alle geschissen gekriegt, dass eben der Originalcast aus den ersten drei, die Mumie-Filme, die ja eher für heiteren Abenteuerspaß bekannt sind, dass sie auch an irgendwas Neuem arbeiten und zwischendrin reingesandwiched kommt eben Lee Cronin mit seiner Fassung, die deutlich böser sein soll. Sie hat nichts mit dem Tom Cruise Film zu tun und sie hat nichts mit den drei vorherigen Filmen zu tun, wird also für sich alleine stehen. Ich mochte, was Lee Cronin mit Evil Dead gemacht hat. Den neuen Evil Dead Burn wird er nicht drehen, da ist er nur noch Produzent, weil er sich auf diesen hier konzentrieren wollte. Ich hab da Bock drauf. Also ich finde auch Jack Rayner, Lea Costa, so die Gesichter, die sind alle noch nicht so abgenubbelt, dass wir genau wissen, was wir da zu erwarten haben. Ich glaube, das wird gut. Ich mochte ja auch den alle hassen. Also insofern, was soll hier groß schief gehen?
Ja.
Für die Hörer da draußen ist den mit Tom Cruise. Und du willst jetzt sagen, Berg, The Hole in the Ground.
Ja, das habe ich jetzt nämlich auch gerade gelesen, dass das der von dem ist. Also dann bin ich ja auch gar nicht so uninteressiert, weil den fand ich richtig gut.
Ja, vor allem ist das für mich gerade voll die Überraschung. Ich wusste gar nicht, dass der kommt. Ich habe nur von dem Fraser-Ding gehört. Aber ich bleib mal bei Universal Monstern, Mo, weil ich habe, ja, ich halte euch wieder hier in die Kamera. Ich bin schon ready. Ja, ich bin schon ready. Ja, man sieht es wieder nicht. Die große Werwolf-Box ist schon angekommen. Ich freue mich. Der Wolf-Mensch von 1941 und die Werwölfin von London von 1946 zu gucken, das musst du mir noch erklären, Mo. Und vor allem, wie es davor einen Werwolf aus London von 1935 geben konnte. Ich verstehe es noch gar nicht. Aber ich werde.
Da werden wir vielleicht ein Special zu machen und dann könnten wir darüber reden.
Es würde sich anbieten, wenn am 25.12. pünktlich zu Weihnachten Werwolf in den Kinos kommen soll. Das ist der US-Start. Ich habe ein bisschen mit mir gerungen, ob ich ihn reinnehme, aber ich habe gedacht, wenn der dann verschoben wird in Deutschland, wird es wahrscheinlich so ein Start wie Nosferatu am 2. Januar, dann vielleicht um eine Woche. Und dann ist das für die nächste Most Wanted-Folge dann auch schon wieder zu früh. Von daher habe ich ihn jetzt einfach mal No Risk, No Fun hier draufgesetzt. Und ich habe Bock, mich in das Werwolf-Universum rein zu versetzen. Bin da auch völlig unbedarft, ganz unangefasst. Ich habe noch nichts davon gesehen. Und ich meine, Robert Eggers macht hier so ein alt-medieval britischen Folklore-Werwolf mit Aaron Taylor-Johnson und William Dafoe, Lily Rose Depp und die ersten Setbilder, die man gesehen hat, wo sie so ein altes britisches kleines Dörfchen da gebaut haben. Das sieht alles schon super top atmosphärisch aus. Und Lily Rose Depp hat so eine richtig schöne hässliche Hasenscharte in der Fresse. Ich freue mich da einfach drauf. Das wird wohl der dreckigste Film des Jahres zumindest. Ja, und allein dafür habe ich ihn jetzt hier einfach mitgenommen.
Ja, ich fürchte, dass er nicht kommt. Dafür ist es zu knapp und die Amis rücken den nicht raus. Also wir kriegen keine deutsche Fassung in diesem Jahr, das glaube ich nicht.
Der kommt, ja, aber der kommt zumindest am 25.12. Das hat Eggers selbst schon geteilt. Deswegen glaube ich, wenn sie
ja, in verschiedenen dann Staaten. Also wir kriegen den frühestens im, wenn wir Glück haben, im Januar. Das wird so ein Nosferatu-Ding.
Wie bei halt, Nosferatu, ne? Ja. Aber wie gesagt, ich habe es jetzt einfach riskiert. Mal gucken. Man weiß es nicht.
No risk, no fun. Ich bin ja ein großer Werwolf-Fan, weißt du ja. Und deswegen freue ich mich auch schon auf den Film. Mal sehen, was er daraus macht.
Vor allem, weil es auch eine eigene Story ist und keine Nacherzählung wie bei Nosferatu. Da kann es ja in alle Richtungen gehen. Na, mal schauen.
Ja, müssen wir mal sehen, was er daraus macht. Also, es gab ja schon viele Interpretationen, auch vom Werwolf-Thema. Der zum Beispiel, den du gerade genannt hast, der von 35 da, wo du dich gefragt hast, wie kann er sein? Ja. Das ist im Grunde der allererste große Hollywood-Film, der eine These dann ins Raunen gebracht hat. Und Wolfman, der danach kam, 41, hat dann die nächsten Sachen. Und so hat sich das Bild zusammengebaut, wie wir es jetzt kennen. Deswegen ist es immer spannend, worauf Eggers dann zurückgreift letztlich.
Vor allem, das werde uns ja lang und breit in einem Werwolf-Special uns erklären.
Ja.
Mal gucken, letzter Funfact zu der Box. Ich habe jetzt drei dieser Universal-Boxen und auch zum dritten Mal ist jetzt Frankensteins Haus drin. Egal. Steven, was hast du als nächstes?
Ja, keine Liste von mir ohne Schnitzel, Schnatzel, Schnetzel-Party. Also bei mir geht's natürlich auch wieder ins Martial-Arts-Genre und das Ganze noch kombiniert mit Animation der Meisterklasse. Blue Eye Samurai bekommt eine zweite Staffel. Sandra und ich, wir hatten ja sehr viel Spaß mit der ersten Staffel und die ist auch wirklich herausragend gut. Steht bei IMDb bei einer 8,7. Also das ist Das ist eine Ansage und das hat die Serie sich auch verdient. Und es wird für die zweite Staffel sehr sicher einen Ortswechsel geben, was dem Ganzen auf jeden Fall, ich denke mal, richtig gut tun wird, nochmal Frische reinbringt, nicht das Gleiche nochmal aufkochen wird. Und da habe ich richtig, richtig Bock drauf.
Same hier.
Schönchen. Ja. Jo. Bei mir brauchst du nicht viel, um auf Platz 1 zu kommen. Wir wissen auch noch nicht allzu viel, nur dass endlich Alejandro González Iñárritu einen neuen Film gemacht hat, der ja, sag mal, nach The Revenant 2015 sein ja ein bisschen aus dem Rampenlicht wieder zurückgetreten ist, denn der hat dann nachher ja nur noch diesen sehr, sehr weirden Film Bardo gemacht, der dann wieder zu seinen Wurzeln zurückgeht und das mexikanische Filme machen. Den konnte man zwar gut gucken, der war auch kreativ, aber er war auch ein bisschen sperrig. Und jetzt, glaube ich, hat er einfach mal wieder so einen richtigen Blockbuster gemacht. Der heißt Digger. Hat einen Typen, der mit einer Schaufel und Gummistiefeln durch die Gegend läuft, in der Hauptrolle. Und der wird gespielt von keinem anderen als Tom Cruise. Diese Kombination von Dingen ist so weird, das kann nur geil werden. Das kann nur der absolute Knallerfilm sein. Iñárritu, finde ich, hat auch einfach ein gutes Gespür für Humor. Neben seinen niederschmetternden Filmen wie Babel oder 21 Gramm oder Amores Perros oder Beautiful, also sind alles Filme, die ja wirklich zerschmetternd sind, kann der aber auch ganz gut Humor. Von daher glaube ich, dass mit Digger uns was sehr, sehr Großes erwarten wird. Und angeblich soll es am 1.10. bei uns in die Kinos kommen. Ich bin gespannt.
Me too.
Ich hoffe, dass Tom Cruise mal wieder zeigen kann, dass er auch richtig schauspielern kann.
Ich glaube ja, das sieht im Trailer schon so entfremdet aus und so übelst drüber, dass es mich total an Les Grossman aus Tropic Thunder erinnert hat. Also ich glaube, das wird halt super drüber. Ich hoffe es.
Ja, das ist ja, es ist nicht so mein Regisseur. Also das ist jetzt nicht so, dass ich das hier jubelhoch jauchzend erwarte, aber ich lasse mich gern eines Besseren belehren.
Ja, gut. Ja, wie eine Frage habe ich noch. Der hat doch immer so Beititel, so merkwürdige. Wie ist denn der Beititel von Digger diesmal? Find's gerade nicht. Ach,
gibt's,
doch.
Glaube ich.
Gibt's eine schon? Komödie von katastrophalen Ausmaßen.
Ja, siehst du.
Genau, A Comedy of Catastrophic Proportions. Ja, oh. Auch die gibt's diesmal wieder. Ich hoffe auf so Birdman-Vibes.
Ja, ich denke, wir werden das kriegen. Der wird sehr consumable, glaube ich, weil ich glaube, für so einen weirden Kunstfilm würde jetzt auch Tom Cruise da nicht so reingehen. Deswegen glaube ich, wird er einfach sehr konsumierbar. Ja.
gut, dass ich es jetzt nochmal übersetzt habe für mich selber. Ja. So ein Quatsch.
Und ich muss doch dazu sagen, Jesse Plemons wieder mit am Start, John Goodman, Riz Ahmed, Michael Stuhlbarg.
Und das ist schon fett. Das ist schon fett.
Digger halt, ne?
Digger halt, ja. Digger! Ja, so, jetzt komme ich mit meinem Pick, der eventuell nicht kommt, weil es dafür noch keine offizielle Veröffentlichung gibt, außer es soll 2026 kommen, aber no risk, no fun. Spider-Noir. Ich bin ja diesem ganzen Superman und DC und dem Marvel-Universum im Moment auch eher so ein bisschen so gegenüber. Mich zickt das alles nicht so richtig an. Ich kann mich auch gar nicht so richtig freuen auf Doomsday und den ganzen anderen Rotz, weil dann wieder verlangt wird, was man alles vorher gesehen haben soll. Da kann ich schon wieder kotzen. Aber hier ist es halt was Besonderes, weil es eine Geschichte in der Geschichte ist. Spider-Noir ist, steht für sich. Ist eine eigene Comic-Reihe gewesen. Und ich will die eigentlich nur sehen, weil ich hoffe, dass Nicolas Cage hier einen richtig geilen, geilen Paycheck kriegt, um weiterhin zu machen, was er macht. Vielleicht haben wir sogar Glück und es wird geil. Mit ihm in einer Hauptrolle als Spider-Man Noir. Mit einem Brandon Gleeson, der einen New York Mob-Boss spielt. Mit Lamorne Morris, den mag ich sehr gerne, eher von der komödiantischen Seite, fragt mich also, was der hier dann vielleicht ernst bringt. Ja, ich weiß gar nichts darüber, ich weiß gar nicht, ob es Trailer gibt bisher oder so, ich glaube nicht. Es soll irgendwann 26 kommen, kann sein, dass das bei uns nicht der Fall sein wird, deswegen schauen wir mal. Ich hab da Bock drauf, aber nur, weil ich Nicolas sehen will im Spider-Man-Noir-Kostüm und dann hoffentlich mit viel Off-Dialog, weil er ja quasi so detektivisch eher unterwegs ist. Da habe ich voll Bock drauf.
Also ich glaube schon, dass das kommt. Das soll nämlich im Sommer um Spider-Man Brand New Day auch herum auf Prime released werden. Und ich denke schon, dass sie den Spider-Man-Film als Aufhänger nutzen. Ich habe in dem Zug auch gelesen, man kann bei Prime dann wohl einstellen, ob man es in Farbe oder in Schwarz-Weiß gucken möchte. So als Gimmick.
Na dann. Also.
Mhm. Also ein Poster gibt's auch schon. Ich denke schon, dass du Glück haben könntest.
Ich bin dabei. Es gibt dabei. Auch
ein paar Fotos. Ja. Sieht so ein bisschen nach Sin City aus, ne? Finde ich cool.
Ah, nicht alles, was schwarz-weiß ist, ist Sin City.
Nein, es ist ja ein bisschen mehr als nur schwarz-weiß. Mo, guck's dir an.
Guti. Ich gucke nicht vorher.
Nee. Aber, ich muss aufhören damit, weil sonst komme ich da nicht mehr raus. Eine Odyssee des sprachlichen Verfalls würde mich sonst erwarten. Und deswegen erspare ich euch das und setze auch bei mir auf Platz 1 natürlich die Odyssee von Christopher Nolan. Weil, ich glaube, ich habe mal über Troja auch hier gesprochen, als ich den Director's Cut gesehen habe, wie sehr ich die Geschichte um Homers Odyssee, also Homers, die Ilia zu die Geschichte um Troja, die Odyssee, alles da, was Da habe ich schon diese schlechten Fernsehfilme auf Sat.1 immer geliebt früher. Und ich weiß nicht, wie die Odyssee verfilmt werden will von Christopher Nolan, weil, wenn ich mich recht erinnere, ist das irgendwie 10 Jahre oder so, wie Odysseus da auf See schippert. Und ich habe keine Ahnung. Vielleicht wird es auch nur ein Auftakt. Vielleicht lässt er vieles raus. Ist ja egal. Ich finde gerade wieder die lustigen Diskussionen im Internet. Das sind keine kostümgetreuen Rüstungen aus der damaligen Zeit. Ich denke, ja, und wie ist der Zyklop getreu? Oder was habt ihr da jetzt irgendwie Falsches geraucht, Leute? Finde ich wieder herrlich. Ich meine, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron, John Bernthal, Penny Safety, John Leguizamo, Elliot Page. Ich höre einfach auf damit, weil es geht so ewig weiter. Die stehen bei Christopher Nolan allen nur 2 Minuten in der Ecke rum, die meisten. Nichtsdestotrotz, ich freue mich einfach drauf. Ich glaube, das wird ein bombastisches Kino-Epos einfach. Und dieser Stoff ist einfach etwas, finde ich schon, seit ich Kind bin, einfach geil. Und ich hoffe, jetzt endlich kriegt das mal wieder so ein Revival, dadurch, dass so ein Ausnahmeregisseur sich der Sache annimmt. Habe ich Bock. Der erste komplett in IMAX gedrehte Film. Dafür würde ich sogar mal ins IMAX nach Leipzig fahren. Jungs, da haben wir einen Date.
Herzlich willkommen. Den werde ich nämlich da selbstverständlich auch gucken. Meine Eltern haben auch gesagt, sagst du Bescheid, wenn der kommt, dann gehen wir auch.
Toll.
Da sind die sogar mal dabei. Ich fand ein bisschen überraschend, es gibt ja, also der Trailer, der sah sehr glatt aus, fand ich. Also das war das Einzige, was mich so ein bisschen irritiert hat, dass die Szenerien und die Rüstung und die Leute, die sahen alle sehr, sehr glatt und sauber aus. Das hat mich so ein bisschen irritiert. Ist sicherlich auch so gewollt, aber hat mich so kurz befremdet.
Ich muss auch sagen, also der erste Trailer hat bei mir jetzt auch noch nicht ganz so viel ausgelöst. Und ich muss auch sagen, das ist halt so gar nicht meine Thematik, mein Genre. Odyssee hat mich auch irgendwie nie interessiert, aber ich bin natürlich einfach ein Christopher Nolan-Fanboy und von daher schaue ich den ohnehin und werde dann am Ende eines Besseren belehrt, weil das ja klar ist. Und also von mir aus steht das Dreier-Date.
Geil, haben wir eingetütet.
Dann würde ich sagen, ende ich doch jetzt hier nochmal mit einem cineastisch-philosophischen Leckerbissen.
Das machen wir.
Ja,
Bock drauf.
Hier kommt der A aus der Biche Rouge. Ich hab so Bock drauf, weil der Trailer einfach ein absolutes Trashfest und ein authentisches Trashfest vermuten lässt. Es gibt eine neue Verfilmung von Street Fighter und ich bin mit Street Fighter aufgewachsen. Street Fighter 2, Street Fighter 2 Turbo, Street Fighter 3 Alpha und so weiter. Ich habe die ganzen Teile viel gezockt und habe immer seit der ersten absolut grausamen Verfilmung mit Jean-Claude Van Damme irgendwie gehofft, es wird dann nochmal eine vernünftige Verfilmung kommen. Es gab dann, glaube ich, nochmal eine mit Kristen Kreuk, die bei Smallville die Lana gespielt hat. Der war auch richtig, richtig schlecht. Das hat alles überhaupt nichts mit den ursprünglichen Filmen zu tun gehabt. Und hier bekommen wir was, wo die Charaktere wirklich eins zu eins wie aus dem Spiel aussehen. Das wird auch hier oder da ein bisschen bemängelt, weil es schon wirklich scheiße und schrottig aussieht. Aber genau das will ich haben. Und auch die Kampfszenen in dem Trailer, das wirkt so krass artifiziell. So man sieht, dass die an irgendwelchen Seilen hängen und dass das alles total drüber ist. Aber genau das will ich haben. Und wenn dann noch Jason Momoa als Blanka mitspielt oder David Dastmalchian als Bison oder Gott bewahre 50 Cent als Balrog und das passt einfach wie die Faust aufs Auge im wahrsten Sinne des Wortes. Balrog ist ein Boxer. Es ist, also ich hoffe, ich werde richtig viel Freude mit dem haben und dass der Serie endlich Genüge getan wird, weil sie hat's verdient. Die hat so viele Fans weltweit. Das muss passieren.
Ja, und ich glaube, im Gegensatz zu Mortal Kombat 2, der ja auch dieses Jahr, oh Gott, mein Hirn kommt, ist das hier wirklich eine Verfilmung, die sie auf die Fahne geschrieben hat, wirklich einfach nur zu entertainen und die Spielefans glücklich zu machen. Ich meine, es gibt sogar die Szene, wo Ryu, wer zerhaut das Auto? Diese Zwischensequenz, selbst die ist im Trailer.
Ja,
also genau. Gar nichts zu tun. Und ich meine, der Irokese von Geil, müssen wir nicht drüber reden. Ich find's geil.
Ist der Wahnsinn. Und Oliver Richters spielt auch mit. Sagt jetzt wahrscheinlich niemandem was, außer wenn ich Mo sage, das ist der Pauli gespielt hat bei Reacher. Und der spielt so einen übelsten russischen Hünen. Also die haben das wirklich absolut perfekt gecastet hier. Ich hab einfach Bock. Ihr merkt das. Also das wird der Hammer. Und das wird dann die zweitbeste Street Fighter Verfilmung nach der kurzen Szene aus City Hunter mit Jackie Chan aus Ende der 80er oder wann das war.
Das will was heißen.
Jetzt haben wir auf jeden Fall den Arthouse-Teppich nochmal ausgerollt am Ende der Sendung.
Oh, da hatten wir doch einen Jingle. Guck mal an.
Den setze ich hier vor.
Ja, okay. Ja, wie immer, viel zu lang für ein Speedmerk, aber ist ja auch egal, wird ja auch ein langes Jahr, ne? Wie letztes Mal. Deswegen. Das
ist richtig. Ich kann auf jeden Fall noch eine Bombe droppen, weil ich habe mir gedacht, ich mache dieses Jahr mal was anderes und habe mir einen Letterboxd-Account gemacht. Man kann mich da finden, unter SSB-Berg. Ich werde da jetzt ja mal die Filme Wahnsinn tracken.
Okay, also dann nur Filme, weil wir wollten es ja eigentlich schon kollektiv machen, aber wollten auf Serien warten und das gibt's aber noch nicht, ne? Das
Feature. Nö.
Kriegen die nicht geschissen da?
Ja.
Wollen die schon seit 2 Jahren oder so machen?
Ich mache einfach mit. Ich mache jetzt mit.
Sehr gut.
Gut. Na dann.
Tschüss,
ja, danke fürs Zuhören, liebe Leute, und ein schönes Jahr hier im Kino und beim Stream und bei uns im Podcast, beim Hören. Letzte Worte an Mo.
Tschüss, ciao.
Und goodbye.
Bleibt.
Spoilerfrei.
Wup, schön. Wup.
Siehst du, er freut sich auch auf den Michael-Film. Das wollte er da jetzt hier am Ende nochmal so.
Hat sich da, ich habe gehört, wie er sich im Schritt gefasst hat.
Das war ein Tabu-Wort heute für diese Folge.